Hallo, hier ist der Daniel mit einer weiteren Folge zum Horror-Oktober und ein weiteres Mal bin ich nicht allein, sondern ich habe jemanden bei mir. Wer ist denn da?
Hallo, hier ist Kathi.
Kathi, erzähl uns doch mal, wer du bist und was du in diesem Internet machst.
Ich bin auch Podcasterin. Ich habe zwei eigene Projekte. Das eine heißt Schläfst du schon? Das andere Personal Buchführung. Bei Schläfst du schon gibt es Verschwörungstheorien, die wir uns frei ausdenken, um einfach da mal wieder ein bisschen Spaß reinzubringen und sie den bösen Verschwörungstheoretikern wegzunehmen sozusagen. Und Personal Buchführung ist im Prinzip eine wilde Reise durch mein ganz privates Bücherregal mit Geschichten dazu, warum die Bücher da sein und bleiben dürfen und nicht wieder rausfliegen irgendwann. Und dann bin ich noch Co-Hostess beim Nerd-Nerd-Nerd-Podcast, beim Steffen, da mache ich viel mit, organisiere bei Akte Aurora mit, was ein Rollenspiel-Podcast ist, und bei der Geschichtenkapsel bin ich auch noch dabei.
Ja, meine Güte, das ist ja, Frage Nummer eins, wo findest du die Zeit dafür?
Das frage ich mich auch. der Vorteil ist tatsächlich, dass ich beim Nerd-Nerd-Nerd bei Steffen immer nur mit podcaste quasi. Also er organisiert das in der Regel alles und ich sitze dann daneben und quatsch mit ins Mikro. Mhm. Schläfst du schon sind nie länger als 20 Minuten. Also das sind so kürzest Folgen im Dialog. Und Personal Buchführung mache ich halt einfach, wenn ich Bock habe. Da bin ich auch unabhängig von anderen Leuten. Das heißt, wenn ich abends um 10 erst anfange, ist das auch okay. Mhm. Und ja, Geschichtenkapsel und Akte Aurora, das frage ich mich auch, wie ich das noch unterkriege.
Erzähl mal, was war denn die letzte Verschwörungstheorie, die ihr bei Schläfst du schon besprochen habt? Machst du den alleine? Den kenne ich ehrlich gesagt gar nicht.
Nee, also ich habe immer wechselnde Gäste. Mhm. Und die dürfen quasi immer einen Gedanken mitbringen, der ihnen keine Ruhe lässt. Und dann versuchen wir zu ergründen, was dahinter steckt. Und meine letzte Gästin war die Vera von Twitter, bekannt als Verkügtheiten. Die macht so witzige kleine Kükenfotos. Auch ein paar schöne mit Filmszenen. Und der hat keine Ruhe gelassen, dass ihr Eisfach immer vereist, obwohl die Tür eigentlich immer geschlossen ist, also da gar nicht so viel Luftfeuchtigkeit reinkommen kann zum Vereisen. Wir haben herausgefunden, dass es eine Mini-Zivilisation gibt, die im Eisfach lebt und auch immer das Speiseeis weg ist aus dem Eisfach und so.
Sehr schön. Ja. Und bei der Personal-Buchführung, was war das letzte Buch da?
Das war Sherlock Holmes, gesammelte Werke von Conan Doyle, eine Ausgabe, die ich mir in Paris gekauft habe, was so das unfranzösischste Andenken wahrscheinlich an Paris ist, das man sich mitbringen kann.
Ja, das in der Tat.
Ja, aber
genau. Bemerkenswert, sage ich jetzt mal. So. Ja, jedenfalls ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt jetzt gerade mal pausieren, die 5 Podcasts abonnieren von Kathi und dann kommt ihr wieder und wir machen jetzt genau an dieser Stelle weiter, indem ich dich frage, ich habe dich gebeten, mit mir über einen Film zu sprechen, weil du in dem unserem schönen Film-Podcasterinnen-Gästebuch angegeben hast, dass du gerne über klassische Gruselfilme sprechen möchtest. Welchen Film haben wir denn gesehen?
Wir haben Cat People bzw. Katzenmenschen in der deutschen Übersetzung gesehen. Der ist von 42. Mhm. Ich kannte den auch noch nicht, nicht mal dem Namen nach.
Würdest du sagen, es ist ein klassischer Gruselfilm?
Ja, an vielen Stellen ja, nicht komplett. Also er hat ein paar Elemente mit drin in der Gewichtung, die ich bei anderen Gruselfilmen so nicht gefunden habe oder häufig aus dieser Zeit. Ich glaube, alles Weitere dann eher so in der
konkreten Filmbesprechung. Sag mir aber noch mal so eine erste Einschätzung. Wie hat er dir denn gefallen?
Sehr gut.
Sehr gut. Das kann ich nämlich voll und ganz unterschreiben. Ich war wirklich begeistert von dem Film. Er hat mir auf ganzer Linie gefallen und zu den Details kommen wir auch gleich noch. Davor stelle ich noch mal die Eckdaten dar oder vor oder wie auch immer. Du sagtest schon, er stammt aus dem Jahr 1942. Regie führte Jacques Tourneur, der, ich glaube, französischstämmiger Amerikaner war, also oder Einwanderer. Der hat auch eine sehr lange Filmografie. Ich habe mir so ein paar Sachen rausgesucht, die auf Letterboxd irgendwie die am meist gesehensten waren. Beziehungsweise 1933 sein Debüt war Toto. Dann sein größter Erfolg war ganz sicher Katzenmenschen aus dem Jahr 1942. Noch sehr prominent ist 43 I Walked with a Zombie. 1943 ebenfalls The Leopard Man. 1946 Canyon Passage. 1947 Out of the Past. 1950 Stars in My Crown, 1957 Night of the Demon oder auch unter Curse of the Demon veröffentlicht. 1963 folgte The Comedy of Terrors und sein letzter Film war 1965 The City Under the Sea. Das Drehbuch stammt von David Bodine. Der hat sonst noch, also populäre Sachen von ihm sind noch The Seventh Victim aus dem Jahr 1943 und die Fortsetzung The Curse of the Cat People aus dem Jahr 1944. Die Produktion, das war ein ganz prominenter, nämlich Well Lewton, der gilt als Mitbegründer des Psychological Horrors. Und zwar ist das so, dass er eben für sein Studio Horrorfilme produzieren sollte, aber ein äußerst geringes Budget immer nur zur Verfügung gestellt bekommen hat. Und er dann eben dieses klassische Monsterfilme der 30er Jahre dahingegen modifizierte in den Filmen, die er produzierte, dass der Horror eher in den Köpfen der Zuschauer entsteht, als wirklich in dem, was man auf der Leinwand sieht. Und ich denke, damit haben wir mit Cat People auch schon einen Vertreter, wo das ganz hervorragend funktioniert. Die Kamera, ja, wolltest du noch was sagen?
Nee, ich habe da nur zugestimmt.
Ja. Die Kamera stammt von Nicolas Musuraka, heißt er, glaube ich. Der hat über 130 überwiegend Low-Budget-Filme gedreht, von denen ich keinen einzigen kannte. Jetzt kenne ich zumindest Cat People. Die Musik wiederum stammt von Roy Webb, der seinerseits ein relativ renommierter Filmkomponist ist. So seine einflussreichsten Werke sind sicherlich Notorious von Hitchcock und Bringing Up Baby von Howard Hawks, wo er die Musik zugeschrieben hat. Und in der Besetzung haben wir Simone als Irena. Die hat neben diesem Film noch so Sachen gemacht wie La Ronde, Le Plaisir und La Bête Humaine. Ken Smith spielt Oliver Reed, Tom Conway spielt Dr. Louis Judd und Jane Randolph spielt Alice Moore. Das Budget war denkbar niedrig bei $134.000 und er war ein enormer Erfolg verglichen damit. Er spielte nämlich $8 Millionen ein. Und das Genre, ich sagte es schon, wir sind hier irgendwo im Horror, im Psychological Horror. Es ist auch Mystery steckt drinne und auch sehr viele Film-Noir-Elemente. Ja, und dann kommt es dir zu, die Handlung dieses Films in 5 Sätzen zusammenzufassen.
Okay, es geht los mit Arena, die im Park ist und Zeichnungen vor einem Panthergehege macht. Und dabei einen jungen Mann kennenlernt, den sie sehr sympathisch findet und direkt zum Tee einlädt, ihn wenig später heiratet. Allerdings sagt sie, du, ich komme aus Serbien, aus einem Dorf, das verflucht ist. Hier gab es vor Jahrhunderten mal eine Abkehr vom christlichen Glauben, Satansmessen etc. pp. Und seitdem heißt es, dass Frauen aus unserem Dorf sich bei großen Gefühlsregungen etc. pp. In Raubkatzen verwandeln und ihre Mitmenschen auch dann gerne mal eben umbringen. Du musst also Geduld mit mir haben, lieber Ehemann. Und dieser Ehemann ist tatsächlich sehr sanftmütig und einfühlsam und sagt, ja, ja, alles gut, hält es aber eben für eine Spinnerei und schickt sie irgendwann auch zu einem Psychiater in Absprache mit seiner Kollegin und guten Freundin Alice. Dieser Psychiater sagt natürlich auch, ist ja interessant, was sie mir erzählen, aber naja, wir müssen da dran arbeiten. Und sie ist aber sehr verhaftet in diesem Glauben, dass in ihr eben auch eine Raubkatze schlummert und will niemanden in Gefahr bringen und sagt deshalb hier, also mit Küssen und so ist nichts in der Ehe. Und das Ganze steigert sich aber zunehmend, weil ihr Ehemann sich seiner Kollegin Alice zuwendet und sie ihr immer das Herz ausschüttet und Alice zwar sagt, naja, ich bin auch verliebt in dich und so, aber ihm trotzdem immer wieder so Tipps gibt, wie er seine Ehe besser gestalten kann, was aber zu Eifersüchteleien eben bei Irina führt. Und spoilern wir das Ende?
Lassen wir das jetzt noch frei. Ich denke, wir können das später noch mal drauf kommen. Also normalerweise spoilern wir hier schon im Spätfilm. Bei diesen Kurzfolgen habe ich es gerne so, dass wir es ein bisschen getrennt machen. Also wir müssen jetzt auch nicht sklavisch drauf achten. Aber falls es da draußen noch jemand ist, der oder die die Folge hört, ohne den Film gesehen zu haben, können wir ja nachher noch mal explizit sagen, so, jetzt kommt doch das Ende.
Genau.
Ja, du sagtest eben schon, es ist nicht ganz ein klassischer Horrorfilm oder ein klassischer Gruselfilm. Jetzt kannst du ja in medias res gehen. Wieso nicht?
Es fängt an vielen Stellen tatsächlich erstmal an wie ein Film über eine schwierige Beziehung in dieser Ehe und wie die sich kennenlernen. Und man denkt, okay, irgendwas ist zwar in der Hintergrundgeschichte von Irina, irgendwas in ihrer persönlichen Geschichte, was seltsam ist, aber es arbeitet nicht von Anfang an mit Elementen wie psychologischem Horror oder ähnlichem, sondern es sieht einfach eher aus wie jemand, Irina ist einfach jemand neu in New York, frisch eingewandert quasi und muss sich da erst zurechtfinden. So. Das kommt ganz, ganz, ganz schleichend tatsächlich. Also ich hätte so das erste Drittel des Films gesagt, es ist gar kein Horrorfilm, weil wenig dieser Momente passieren, in denen irgendwas wirklich so Gänsehaut verursacht, sage ich mal, auch auf der psychologischen Ebene. Dafür werden die Figuren einem aber sehr nahe gebracht und ihre einzelnen Standpunkte auch, was ich sehr schön finde. Und erst als quasi die Beziehung zwischen Alice und Reed, hieß er Reed?
Genau, Oliver Reed.
Oliver, genau. Enger wird, kommen so diese unheimlichen Elemente dazu, beziehungsweise die bedrohlichen. Also Alice geht irgendwann allein nach Hause an einem Park vorbei und scheint verfolgt zu werden. Und da kommt dann auch so eine frühe Version eines Jumpscares, würde ich sagen, als sie dann so an dieser Mauer langläuft, in dieser Szenerie, und sich immer wieder umguckt und dann irgendwann stehen bleibt, verzweifelt, und dann kommt von rechts mit so einem quietschenden Bus an. So, und plötzlich ist dieser Bus im Bild. Und das war so ein Moment, wo ich da so, okay, heutzutage hätte man da einen echten Jumpscare draus gemacht, damals harmlos. Aber es gibt immer wieder diese kleinen Momente, die sich steigern, auch in ihren Verdachtsfällen sozusagen. Also die Hinweise darauf, dass an Irinas Geschichte eventuell was dran ist, werden so ganz langsam nur deutlich. Und das dauert einen Moment, bis dann wirklich so dieses Bedrohliche drin ist. Und was ich sehr schön finde, ist, dass das Bedrohliche gar nicht bewusst böse ist in dem Sinne, sondern dass Irina ja eigentlich versucht, andere zu schützen, indem sie sagt, hör mal, ihr müsst irgendwie gucken, ich bin gefährlich potenziell, sorgt mal dafür, dass ich nicht wütend werde, streitet nicht mit mir und ähnliches. Sie ist eigentlich niemand, vor dem man Angst haben möchte. So, sie ist eigentlich ein netter Mensch.
Ja.
Und gleichzeitig hat man trotzdem ab einem bestimmten Punkt das Gefühl, okay, irgendwie möchte man ihr doch nicht im Dunkeln begegnen.
Ja, ich finde es sehr schön, genau wie dieses Mysterium langsam immer weiter aufgebaut wird mit so ganz vielen epischen Vorausdeutungen. Das hat mir extrem gut an dem Film gefallen. Also es fängt damit an, dass Oliver Irina so eine Katze schenkt, die Katze dann aber Irina nicht ausstehen kann. Daraufhin wollen sie gegen einen Vogel umtauschen und als Irina den Tierladen betritt, flippen alle Tiere aus. Dann spielt sie mit dem Vogel und bringt ihn versehentlich um. Dann hat sie auch immer wieder so Szenen, in der sie wirklich wie dieser Panther in dem Zoo hin und her tigert. Dann, was du mit dem Bus eben schon bezeichnet hast, ist auch so, dass dieser für mich dieser Bus gar nicht gequietscht, sondern richtig gefaucht hat, wie eine Katze dann direkt im Anschluss gibt es halt auch so eine Szene, wo man eben Fußspuren sieht und die zuerst halt aussehen wie Katzenpfoten, und mit weiterem Verlauf wird halt immer deutlicher, es sind halt die Fußabdrücke von hochhackigen Schuhen. Mhm. Und genau, dann als dann die Ehe zu Bruch geht, zerkratzt sie einmal mit ihren Fingernägeln das Sofa, als wären es Klauen. Und dann kurz vor dem Finale gibt's noch so eine Szene, wo auch der Psychologe sie in den Arm nimmt und man auf der Tonspur so ein Schnurren hört. Das fand ich auch sehr schön. Und das sind halt so sehr viele kleine Andeutungen, was hier sein könnte. Wobei der Film es halt tatsächlich, wie du schön sagtest, sehr lange im Wagen lässt. Ist jetzt wirklich hier was Übernatürliches am Werk, oder spielt sich das alles nur in Irinas Einbildung ab? Und das fand ich wirklich geradezu exzellent, wie da dieser Aufbau stattfindet.
Ja, absolut. Also das ist halt einfach, ich bin eher ein Fan von diesem Psychological Horror, in die der Film fällt, ja, weil das einfach ein bleibenderer Schrecken ist, sage ich mal. Ne? Also wenn der gut aufgebaut ist, wenn da einmal ein hässliches Monster übers Bild läuft, dann denke ich mir, okay, ja, dann habe ich halt einen Jumpscare drin oder finde das eklig. Also ich kann bis heute keine Alien-Filme gucken, weil ich diese Monster einfach eklig finde, ne? Wenn da so Schleim runtertropft. So. Aber ich finde die nicht besonders gruselig im Eigentlichen. So, ne? Das ist so ein, ja, es ist unschön, aber es ist nicht gruselig. Ich bin eher so auch ein Hitchcock-Fan, ein großer.
Sehr schön, da bist du hier richtig.
Und das ist halt einfach so dieses Subtile, wenn man irgendwie nicht lange nicht greifen kann. Ist es echt, ist es in den Köpfen der Leute? Ist es weniger echt, weil es in den Köpfen der Leute ist oder nicht? Das ist ja auch oft so diese Frage, ne? Sind sie dann mehr oder weniger gefährlich? Großartige Szene auch mit dem Psychiater, dann als Irina ganz klar macht, so von wegen, sie versuchen hier gerade meinen Geist zu reparieren, aber es ist eigentlich meine Seele, die kaputt ist. Und er dann hat auch, ja, da versuchen die Psychiater seit ewigen Zeiten da den Unterschied festzulegen, den sie hier gerade irgendwie gut benannt haben. Und das, sowas ist halt einfach was mir mehr Freude macht, weil es einfach nachhaltiger wirkt, finde ich so. Weißt du, dieses, es geht so unter die Haut. Ne? Ja. Das ist,
genau. Ja. Auf jeden Fall, was ich da auch noch sehr beeindruckend finde in diesem Zusammenhang, ist, dass eben dieser, wie ich schon sagte, der Film auch viel so Film-Noir-Elemente hat und die sich vor allem im Spiel von Licht und Schatten zeigen, dass eben ganz oft, wie gesagt, es wird nichts Gruseliges, kein Alien, kein Monster wird gezeigt, sondern alles, was wir sehen, sind halt Schatten, schlecht ausgeleuchtete Räume, schlecht düstere Ecken, immer wieder Gitter und halt dieser Kontrast zwischen hellen und dunklen Streifen, die durch Gitter entstehen, und dass der Film das eben nutzt, um Spannung aufzubauen, um quasi anzudeuten, was im Dunkeln verborgen liegt. Und das ist auch so ein Element, was ja auch der Film Noir vom deutschen Expressionismus übernommen hat. Und da teaser ich jetzt hier schon mal an den weiteren Verlauf des Horror-Oktobers, denn wir werden als großes Finale dann Paula und ich hier das Kabinett des Dr. Caligari besprechen, und das ist eines der Meisterwerke des Expressionismus, sag ich mal, und dafür ist es auch so ganz wesentlich, dass der die Kulissen oder die Bilder nimmt, um zu externalisieren, was unsere Protagonisten fühlen und was so in ihnen steckt. Und das ist eben auch so was hier in Cat People wirklich ganz toll gemacht wird, wie immer wieder einfach Bilder dafür stehen, was denn eigentlich die emotionale Verfasstheit oder die Verfassung der verschiedenen Protagonisten sind. Das hat mir auch extrem gut gefallen.
Ja, also es ist wirklich ein wahnsinnig gut durchkomponierter Film. Was du gerade auch noch beschrieben hast mit diesen durch Schatten angedeutete Dinge, die dann diesen Horror erzeugen, ganz großartig. Die Schwimmbadszene als Alice.
Ja, für mich der beste Moment auch.
Der Hammer. Und das ist auch der einzige Moment tatsächlich in meinem Gefühl, wo Irina als so eine Bedrohung auch wirklich in Menschengestalt dasteht. Ne? Also wo sie dann irgendwie, Alice ist alleine, hört merkwürdige Geräusche und flüchtet sich erstmal ins Wasserbecken, was ich prinzipiell eine gute Idee fand. ich bin ja extrem unzufrieden immer bei so diesem modernen Horrorfilm, wenn die Leute in eine Richtung rennen, wo ich denke, da renne ich doch im Leben nicht hin, wenn mich jemand verfolgt. Und ich fand es gut, dass sie in dieses Schwimmbecken gesprungen ist erstmal, gerade weil sie eben auch diesen Hintergrund mit Irinas Idee von diesen Katzenmenschen kennt. Und Wasser und Katzen vertragen sich ja nicht so gut in aller Regel. Und dann hat man wirklich die ganze Zeit dieses Fauchen und Knurren und Schnurren von so einem großen Raubtier, von der Katze, während sie dann nur diese Spiegelungen von dem Wasser an den Wänden sieht, diese Lichtverwerfungen so. Und ab und zu mal so ganz kurz angedeutet, der Schatten, der könnte von einem Panther sein oder irgendwie sowas. Und sie schreit um Hilfe und dann steht Irina da am Rand des Schwimmbads irgendwann und sagt auch, oh, habe ich dich erschreckt, als ich hier reingekommen bin.
Genau, sie schaltet das Licht noch so ein und dann sind, damit ist plötzlich halt auch der ganze Schrecken verschwunden, weil die Schatten weg sind. Ja.
Und dann ist sie wirklich aber das erste Mal in so einer Haltung gegenüber, also sie ist ganz oft so dieses, in so einer Opferhaltung fast, so dieses, ich will das gar nicht sein, was ich bin, aber ich komme da auch nicht raus. Und in dem Moment ist sie aber, der englische Begriff ist sassy, so dieses, ne, so zickig, schnippisch, so ein bisschen so dieses, sie macht klar, dass sie durchaus in der Lage ist, sich durchzusetzen, wenn sie das möchte. Mhm. Und das ist großartig gemacht und, auch wie die Szene dann noch aufgelöst wird, als Alice dann ihren zerfetzten Bademantel findet, nachdem sie aus dem Wasser raus ist.
Das, fantastisch. Ja, auf jeden Fall. Und das führt mich dann auch zum nächsten Punkt, der berühmt-berüchtigten Frage, die wir vom Troja-Alert geklaut haben, worum geht's wirklich? Und da steckt halt in diesem Film so ganz viel Freudianismus drinne, der hier, also es geht hier die ganze Zeit eigentlich um Sex, was aber halt durch den Hays Code, also die Zensur, die amerikanische, die ganze Zeit kodifiziert wird, so, dass eben nie gesagt werden darf, es geht um Sex, so, sondern es ist halt, es fängt schon an mit der ersten Szene und dem darauf aufbauenden Mythos von den Katzenmenschen, weil da sehen wir halt Irina, wie du schon sagtest, an diesem Gehege stehen und zeichnen und als der Wind dann am Ende ihr Bild wegweht, da hat sie eben die aufgespießte Katze auf einem Schwert, was dann auch irgendwie das Symbol ist für den Retter ihres Dorfes, der damals die Katzenmenschen besiegt hat. Und was natürlich irgendwie so ein Symbol ist für die Angst, die sie hat vorm Sex und die sich die ganze Zeit so durch ihren Charakter zieht, dass sie zwar sich einerseits total scharf ist auf Oliver, aber die ganze Zeit auch zugleich Angst hat, dass Sex etwas ist, was sie ruinieren wird, was sie halt quasi was Sündiges ist und was dann eben das Böse oder das Schlechte in ihr hervorbringen wird. Und so, ich meine, es ist halt irgendwie schon total augenfällig, dass der Film aus dem Jahr 1942 und sie haben sich gerade im Zoo kennengelernt und sie lädt ihn sofort in ihr Apartment ein.
Da habe ich auch gedacht, oh Gott.
Genau, was halt also in der Zeit gar nicht ging und was natürlich dann halt irgendwie sofort Bände spricht, dass sie unheimlich scharf auf ihn ist und sie dann auch, wie du eben schon schön sagtest, keine Zeit verlieren, um zu heiraten, um es quasi jetzt legal machen zu können, dass sie jetzt endlich miteinander in die Kiste können, aber dann eben immer sofort wieder diese Momente kommen, wo sie dann eben diese Angst aus Irina herausbricht. Das ist so nach der Hochzeit direkt, gibt es so eine Szene, wo sie vor der Tür stehen und sie ihm zum allerersten Mal gesteht, dass sie Angst hat, dass wenn sie sagt wortwörtlich, sie würde gerne Mrs. Reed sein, aber sie kann nicht, weil dann eben sie Angst hat, dass die Katze aus ihr herausbricht. Und das ist halt auch wieder einfach so ein wunderschön kodifizierter Dialog für, wir können noch nicht miteinander schlafen. Genau wie dann die nächste Szene, wo sie im Schlafzimmer ist und er klopft an die Tür und sie will schon öffnen und dann kommt so der Schrei einer Wildkatze aus dem Zoo durchs offene Fenster und dann sinkt sie so an der Tür zusammen. Denn so offensichtlich verlangt es ihr natürlich total nach ihm, aber sie sagt dann nur durch die Tür Gute Nacht und er läuft dann so betröppelt wieder weg. Und genau, was du dann sagtest mit diesem, dass sie so sassy wird, ist dann genau in dem Moment, wo dann eben die Konkurrentin auf den Plan tritt, wo dann halt sie ist halt nicht in der Lage, diesen Sex zu vollziehen, weil sie halt zu sehr von Angst zerfressen ist davor. Aber dann kommt da eben diese andere Frau auf den Plan und Du sagst vorhin, er ist sehr einfühlsam, so, ja, das stimmt auch am Anfang, aber er ist ja auch ganz schön schnell dabei, sie dann wieder über Bord zu schmeißen.
Das ist richtig, das ist richtig.
Ja. Das ist irgendwie so, er schickt sie so zum Psychologen und es läuft nicht so gut, dann tratscht das erstmal hier der, wie hieß sie hier nochmal, seiner Freundin aus.
Dass Alice?
Alice, da zum Psychologen ist, weil sie Beziehungsprobleme haben, was schon mal einfach so ein krasser Vertrauensbruch ist. Und dann sagt er so, ja, sorry, das mit uns klappt nicht, ich schnapp jetzt die Alice. Und das dann halt so dieser Moment ist, wo aus Irina dann tatsächlich das Monster herausbricht. Und das finde ich halt, also ich stehe da total drauf auf dieses Classic Hollywood, wir dürfen es nicht sagen und versuchen dann irgendwie so Symbole zu finden, um solche sexuellen Verlangen und sexuellen Konflikte anders darzustellen.
Ja, das ist schon, das ist auch gut gewählt, finde ich, an der Stelle. Es gibt ja diesen serbischen Katzenmenschen glauben tatsächlich. Also der ist nicht frei erfunden für den Film, sondern das ist, gibt tatsächlich Legenden darüber. Das ist so ein bisschen wie ein Werwolf-Mythos, nur eben mit Katzen. Kommt ja so auch aus dem osteuropäischen Raum, gibt's auch nicht so häufig wie Werwölfe und Vampire, aber doch immer wieder in verschiedenen Iterationen dargestellt, in Büchern oder ähnlichen. Und betrifft tatsächlich in der Regel Frauen in diesem Mythos. Was halt auch so zum einen natürlich klar Frauen als Hexen, als Verführerinnen, Frauen, die mit Katzen durch die Gegend ziehen, die ja immer Tiere des Teufels sind und so zusammenpasst. Und gleichzeitig aber eben auch so dieses Verlockende mitbringen, so, ne? Dieses eigentlich finden die Männer das schon ganz anziehend. Und wenn die Männer sich dann nicht beherrschen können, dann sind die Frauen aber schuld. So. Ja. So, das steckt da auch immer mit drin in diesem Mythos. Das finde ich ganz spannend. Und dann sind Katzen an sich natürlich einfach durch diese Eleganz, die sie mitbringen und gleichzeitig diese Wildheit schon immer so ein sehr schönes Symbolbild für Lust und Verlangen und Ähnliches. Das funktioniert natürlich auf zwei Ebenen dann in dem Film nochmal doppelt gut, finde ich. Einfach. Also, das ist schon sehr schön. Was mir auch gut gefallen hat, Oliver kehrt dann irgendwann doch in seiner Erkenntnis ab von Irina und hin zu Alice. Das passiert verhältnismäßig schnell, ist aber, glaube ich, ein bisschen dem Umstand geschuldet, dass dieser Film halt einfach nur eine bestimmte Länge hatte. Man sieht ihn schon sehr viel mit Alice immer reden und auch lachen und auch tiefergehende Gespräche führen. Das kommt also nicht so knall auf Fall, sondern die beiden kennen sich schon sehr lange und sehr gut. Und ist für ihn so ein bisschen quasi diese mangelnde Erfüllung mit der Ehe, mit Irina, so ein bisschen der Stups von wegen, ach, ich könnte es so viel einfacher haben. Er sagt ja auch irgendwann, er war nie unglücklich. Ihm ist immer alles so ein bisschen auch zugeflogen und er war immer glücklich und so. Und er weiß halt auch nicht, wie er damit umgehen soll, dass ihm Dinge verwehrt werden. Deswegen wendet er sich dem leichteren Ziel zu, sozusagen. Und man kann das Oliver nur so halb übel nehmen, man kann es Irina nicht übel nehmen. Der einzige Schurke für mich in diesem Film ist der Psychiater. Der wirklich in seiner Machtposition als Psychiater ganz aufgeht. Da fühlt er sich ja pudelwohl. So, ich weiß es besser als alle. Und diese Position auch ausnutzt, um zu sagen, naja, als Psychiater, Irina hat ja so schon Angst davor, geküsst zu werden und sagt, naja, aber wenn ich sie jetzt küssen würde, würde dann auch die Katze rauskommen. So, ne? Und sie sagt dann so, ich würde das nicht mögen. Ich habe keine Ahnung, ob die Katze rauskommt, aber ich würde es nicht mögen, dass sie das tun. Und er gräbt ja dann trotzdem weiter an ihr. Ne? Also ist ja schon so ein bisschen so der aufdringliche Typ. Er ist für mich so der Schurke im Film. Und wenn wir jetzt mal zu dem Spoiler-Teil vielleicht schon kommen.
Ja, okay. Also dann nur mal ganz kurz eine kurze, den Leuten die Gelegenheit geben, abzuschalten, falls sie möchten. Jetzt werden wir spoilern und wenn ihr weiterhört, werdet ihr jedes kleine Detail erfahren.
Bitte. Genau. Aufgrund seines Schurkendaseins im Film ist der Psychiater für mich halt auch das perfekte Opfer für die Raubkatze dann. Ne? Also deswegen um den tat es mir auch einfach nicht leid, muss ich sagen. Der hat bekommen, was er verdient hat. Was drängt er sich auch armen jungen Frauen auf, die, selbst wenn sie in einer Psychose gefangen sind, wie er ja glaubt, er glaubt ja nicht an diesen Katzenmythos, trotz allem in dieser Art Patienten, in diesem Arzt-Patienten-Verhältnis stehen und quasi seine Schutzbefohlenen sind. Ne? Und er macht sie halt knallhart an und küsst sie, begrapscht sie und alles und denkt so, what? Nee? Und dann kommt halt diese Szene, wo man zum ersten Mal weiß, okay, außer ihm und Irina ist eigentlich niemand in dem Raum. Das heißt, dieser Katzenschatten, den man dann beim Kampf an der Wand sieht, das muss eigentlich Irina sein. Da denke ich, das hat er jetzt auch verdient. Das hat er sich selber zuzuschreiben. So. Und eigentlich ist es gut, dass es ihn trifft, weil wenn sie tatsächlich eben so eine von diesen Katzenmenschen ist, ist es schon eigentlich ganz okay, dass es nicht den Oliver getroffen hat, weil der war ja nicht böse. Der hat ja nichts Böses getan eigentlich. Außer jetzt zu sagen, ach, okay, ich nehme doch lieber die Frau, die irgendwie ein bisschen leichter zugänglich ist.
Ja. Da finde ich in dem Zusammenhang auch nochmal sehr schön, nochmal zurück zu dem Anfang. Ich mag es unglaublich gerne, wenn Filme Klammern schaffen. Und das wird hier eben auch gemacht. Dieses Bild, was ich eben schon erwähnte, ist halt einerseits diese Metapher, aber zum anderen auch wieder eine epische Vorausdeutung für das absolute Ende, wo dann eben der Psychiater, oder ich weiß gar nicht, ist es der Psychiater oder ist es Oliver, der den, jedenfalls also dieser Psychiater, der hat so ein Messer in seinem Spazierstock. Und ich kann mich gerade gar nicht mehr daran erinnern, irgendeiner der beiden Männer ersticht dann mit diesem,
Der Psychiater.
Der Psychiater.
Psychiater. Ja.
Mit dem Messer ersticht er dann eben den Panther und ganz am Ende verwandelt sich dann eben Irina zurück und hat dann halt eben dieses Messer in sich drin stecken, womit wir dann eben am Anfang dieses gezeichnete Bild und am Ende eben das wahrhaftige Bild auf der Leinwand haben, was für mich wieder so eine ganz, ganz tolle Klammer um den Film geboten hat. Das ist einfach so eine runde Sache daraus macht. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Und auch da ist die Klammer zu dem, was du schon sagtest, dieses Symbolhafte in diesem aufgespießten Panther am Anfang als Symbol für Sex. Auch da passt es wieder, weil derjenige, der den Sex Irina aufzwingen will, ist halt der Psychiater und der hat halt das Messer und so, das schließt sich halt wirklich in einem tollen Kreis. Und ich fand auch tatsächlich das endgültige Ende dann sehr schön, als sie dann wieder in den Park geht, wo der Panther im Käfig ist. Szenen, die mir ganz furchtbar das Herz gebrochen haben, tatsächlich diese Raubkatzen in den Käfigen zu sehen. Ganz furchtbar. Aber gut, so war das halt zu der Zeit. Und sie hat ja von dem Tierpfleger, mit dem sie sich ganz gut versteht, den Schlüssel entwendet heimlich und lässt dann diesen Panther eben frei. Und man sieht ja dann so halb, als Oliver und Alice ihr nachlaufen quasi, nachdem der Psychiater schon getötet wurde, im Park. Irina hat schwarze Kleidung und so einen schwarzen Pelzmantel an, ist aber sehr hellhäutig. Und als die beiden dann aber die Leiche sehen, ist da nichts Hellhäutiges mehr. Das sieht eher aus, als läge da ein toter Panther. Und sie hat vorher den Panther aus dem Käfig befreit. Ja. Also den, ne, und der springt sie quasi so halb an und reißt sie mit um. Und sie hat dann noch diese Klinge in der Schulter. Und der Panther tötet sie letzten Endes, aber sie ist dann eben auch als Panther getötet, sozusagen. Und das ist einfach toll. Also ein großartiges Ende. Und es ist dann halt auch so diese Erkenntnis bei Oliver und Alice von wegen, ach, sie hat uns nie angelogen irgendwie. Sie hat uns die ganze Zeit die Wahrheit gesagt. Ja. So, ne?
Wie fandst du das? Wie fandst du, dass der Film lässt es ja wirklich irgendwie drei Viertel seiner Spielzeit offen, ob es jetzt nur Einbildung ist oder wahrhaftig etwas Mysteriöses, um dann es am Ende doch ganz eindeutig aufzulösen, zu sagen, hier gab es was Übernatürliches. Also das fand's okay, weil ich hatte so ein bisschen ich hatte da schon so einen kleinen Moment, wo ich dachte, ach schade, ich hätte es, glaube ich, schöner gefunden, wenn ihr es komplett offen lasst.
Wäre auch eine gute Variante gewesen. Ich bin mit beiden sehr zufrieden, also mit der Idee, dass es offen bleibt, sehr zufrieden. Die Einstellung am Ende ist auch so kurz, dass wenn man mal kurz blinzelt, es vielleicht nicht mitkriegt. Ich bin aber mit beidem okay. Auch weil es so ein bisschen Irina, ich sag mal, ihre Unschuld wiedergibt bis zu einem gewissen Grad, weil sie halt wirklich nicht als Verrückte abgestempelt werden kann, sondern diese Angst von ihr war berechtigt. So, und das fand ich ganz schön, dass es ihrer Figur nochmal eben diese Basis gibt. Das finde ich ganz gut. Und zudem bin ich auch ein großer Fantasy-Fan tatsächlich. Und ich mag solche alten Mythengeschichten, also diesen Katzen-Menschen-Mythos aus dem Osteuropäischen, den finde ich einfach sehr schön und den auch nochmal quasi belegt zu finden, mehr oder weniger. Das fand ich schon sehr angenehm. Ich hätte gut damit leben können, wenn es offen geblieben wäre. Das wäre für den Film, so wie er steht, auch in Ordnung gewesen, wobei ich es schade für Irinas Figur gefunden hätte, wenn ihr quasi der Makel des Wahnsinns anhaften geblieben wäre. Mhm. Und das hat man dadurch weggenommen. Und das finde ich ganz schön, weil sie halt auch nicht die Schurkin dieses Films ist, sondern sie ist letzten Endes auch die Leidtragende. Und das nochmal zu zeigen und zu betonen, finde ich auch sehr feministisch und sehr weit für diese Zeit, muss man sagen. Mhm. Das nicht einfach als ein Wahnsinn abzutun.
Ja. Ja, schön. Ich würde sagen, damit haben wir es. Oder hast du noch irgendwas inhaltlich, was du unbedingt loswerden möchtest?
Vielleicht nicht unbedingt inhaltlich, aber szenisch.
Ja, gerne.
Ich war total erstaunt, dass man sehr viel nackte Haut sieht in diesem Film, als Irina diese Badewannenszene hat.
Das stimmt.
Wo ich dachte, 42? Und man sieht quasi, also man weiß, dass diese Frau nackt ist und man sieht mehr als nur irgendwie einen Fuß oder sowas. Man sieht so quasi ihren kompletten Rücken, ihre Schultern und alles. Das hat mich echt erstaunt. Und es passt aber stimmungsvoll sehr gut zu diesem Film. Und ich fand ihn einfach wirklich von der Art, wie er gedreht ist, von den Bildeinstellungen so fantastisch. Also es lohnt sich wirklich, den zu sehen.
Ja. Ich habe noch zwei ganz klitzekleine Nitpicking-Geschichten, die bitte nicht ernst nehmen, aber so, solche Kleinigkeiten, da mache ich mich gerne lustig drüber. Und einerseits ist es Oliver, was ist er eigentlich für ein Arsch, dass er diese Katze in einem Schuhkarton die ganze Zeit mit sich rumträgt?
Ja, oder?
das hat mich auch aufgeregt. Also ganz abgesehen davon, dass es sehr unrealistisch ist, dass die Katze in dem Karton bleibt, auch auf die Idee zu kommen, eine Katze in einen Schuhkarton zu stecken, sie den ganzen Tag im Büro mit sich dabei zu haben. Und das andere, was ich auch noch irgendwie, wo ich wirklich loslachen musste, war, als Irina da versehentlich den Vogel umbrachte, aber sie geht dann an die Schublade und hat dann praktischerweise direkt einen kleinen Vogelsarg in ihrer Schublade stehen. What? Hast du wohl aber auch mit gerechnet, oder?
Ja.
War so ein Moment, wo ich wirklich lachen musste. Aber sonst ein sehr, sehr wundervoller Film.
Das stimmt. Also das mit dem Schuhkarton habe ich auch gedacht, so eine Katze würde da freiwillig reingehen, weil die ja so kleine, enge Räume mögen. Aber sie würde nicht drin bleiben, auf gar keinen Fall. Stimmt. Aber das mit dem Vogelsarg stimmt.
Ja, am Ende einer solchen Kurzfolge bewerten wir gerne auf einer Skala von einem halben bis fünf Sternen und wahlweise ein Herz, wenn du denn möchtest. Wenn du sagst, Filme bewerten, das mache ich nicht, das ist nicht mein Ding, dann musst du nicht. Möchtest du oder nicht?
Ich möchte gerne.
Ach, sehr gerne.
Einfach, weil der Film auf jeden Fall ein Herz bekommt, weil er wirklich toll gemacht ist und mit wenigen Mitteln unfassbar viel erreicht. Und bei den Sternen bin ich bei satten 4 Sternen, würde ich sagen.
Ah, sehr schön. Ja, von mir kriegt er auch ein Herz und ich gehe sogar noch höher, denn den eigentlich wirklichen Kritikpunkt, den ich hatte, das war das Ende, dass es da so dann doch eine eindeutige Entscheidung fällt. Ja, es ist übernatürlich, aber das hast du mir jetzt eben schön dargelegt, das kann ich so unterschreiben und von daher habe ich nichts an ihm auszusetzen und dann kriegt er von mir 5 Sterne und ein Herz.
Sehr schön.
Ja, dann, ich danke recht herzlich. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, Kathi. Du bist auch sehr gerne wieder mal eingeladen, weil du mal wieder möchtest.
Ja,
gerne. Und dann sag doch nochmal bitte zum Abschied, damit die Leute es auch wissen, wo sie dich nochmal hören können.
Genau, also man hört mich bei Schläfst du schon, bei Personal Buchführung, bei Nerd, Nerd, Nerd. Bei Akte Aurora nicht ganz so oft, weil ich da eher den Hintergrund mache, wobei ich da eine sehr schöne bekiffte Rolle neulich hatte. und bei der Geschichtenkapsel mache ich sowohl Hintergrund als auch gelegentlich Sprecherin. Genau.
Ja, dann nochmal danke von mir und auch danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Nächste Woche geht's hier schon weiter. Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Ja, danke.